Deutschlandfunk. Tag für Tag.
Ist Literatur über Gott im 21. Jahrhundert verpönt? Nicht wenige Lyriker machen Spiritualität zum Thema und geben dem Unaussprechlichen eine Stimme. Sie tun das keineswegs naiv. Hören Sie an diesem Ostermontag von Burkhard Reinertz das Feature »Gottes lebendiges Schweigen – Poesie und Spiritualität heute«.
Zurück und diese Stufen hinunter zu dem alten Schauplatz, zum Mond, zu den Sternen, dem Nachtwind. Stunden vergehen und nur die Harfe weit in der Ferne und der Wind bewegen sich hindurch. Und bald segelt die graue Scheibe der Sonne, von Wolken verdunkelt darüber hinweg. Und jenseits davon, wie immer, das Meer endloser Klarheit, von äußerster Ruhe. Ein Ort beständigen Beginnens, der in sich enthält, was kein Auge gesehen, was kein Ohr gehört, was keine Hand berührt hat, was nicht im menschlichen Herzen hervorgekommen ist. Diesem Ort, dem Hüter dieses Ortes, ergebe ich mich.
Dieses ungewöhnliche Glaubensbekenntnis schrieb der amerikanische Poet Mark Strand in dem österlichen Gedichtzyklus »Gedichte über die sieben letzten Worte« in seinen letzten Lebensjahren kurz vor seinem Tod im Jahr 2014. Neue Töne in seinem lyrischen Lebenswerk, das eher von spirituellen Zweifeln durchzogen war.
Das Sichtum der Engel ist nichts Neues. Ich habe sie gesehen wie Bienen kriechend, ohne zu fliegen, auf ihren Zungen kauend statt zu singen. So lungern sie herum bei den Busendstationen, zeigen ihre Beine, verbergen ihre Flügel, scharwenzeln sich durch ihre kurze Erdenzeit.
Johann Hinrich Clausen hat den österlichen Gedichtzyklus Mark Strands übersetzt. Der evangelische Theologe ist ein ausgewiesener Lyrikkenner und hat mehrere Bücher über moderne Poesie veröffentlicht. Er ist Kulturbeauftragter der Evangelischen Kirche in Deutschland, EKD.
Ich bemerke ein ganz neues Interesse an Religion und ich bemerke, dass die Zugänge zu dieser Religion eben weniger theologischer oder lehrhafter Art sind als lyrischer Art. Ganz viele Menschen sind auf der Suche nach einer neuen Form von Spiritualität und nach einer Sprache, die ganz anders auch den ganzen Menschen, das Gefühl, die Seele anspricht.
In der Literatur des 20. Jahrhunderts war das Sprechen über Religion verpönt. Inzwischen gibt es Schriftsteller, die es wagen, dem Unaussprechlichen eine Stimme zu geben und Spiritualität wieder zum Thema zu machen. Allerdings umfasst ihre Suchbewegung oft auch Zweifel und Unsicherheit.
Ich glaube aber, dass in den letzten paar Jahren doch eine neue Entspanntheit und eine neue Neugier und eine neue Offenheit in der modernen Gegenwartsliteratur und Lyrik zu finden ist, sich mit dem Thema Gott auseinanderzusetzen. Man muss sich nicht mehr gegen allmächtige Pastoren, Väter oder andere Schrecklichkeiten abgrenzen, sondern man kann sich auf dieses Feld begeben und schauen, was einem dort begegnet.
Gedichte und Gebete haben gemeinsame Wurzeln. Sie sind verwurzelt im kultischen Tanz und im Gesang. Das wusste im Jahr 1642 schon der Barockdichter Martin Opitz.
Die Poeterei ist anfangs nichts anderes gewesen als eine verborgene Theologie und Unterricht von göttlichen Sachen.
Eine Verbindung, die seit der Aufklärung, aber spätestens seit den schockierenden Traumata des 20. Jahrhunderts, Weltkriege, Gulag, Holocaust, lange Zeit zerbrochen schien.
Im Schiff der kleinen Kapelle, links unterm ewigen Licht, wieder die plötzliche Verlassenheit spüren, wenn die Psalmen und das Gebet ums vollkommene Sterben vorüber sind. Später springt dich draußen Gottes lebendiges Schweigen an, des Todes betäubendes Vorspiel. Richard Exner.
Vielleicht hat meine Mutter Gott aus mir herausgeschnitten, als ich zwei war und in meinem Laufstall. Ist es zu spät? Zu spät, die Narbe zu öffnen, ihn neu einzupflanzen? Anne Sexton.
Die Poesie war, von wenigen Exoten abgesehen, im vergangenen Jahrhundert eine gottfreie Zone. Doch nicht nur Johann Hinrich Clausen bemerkt in jüngster Zeit eine neue Tendenz, sondern auch Margit Rugerup, die Verlegerin der Edition Rugerup.
Ich finde, in den letzten 10 Jahren kommt immer mehr das Transzendente in die Poesie zurück, oft auch in Zusammenhang mit Naturpoesie oder eben mit dem expliziten Begriff Gott.
Wer spielt mit mir? Der Komet, der vorbeikam, quer zum Gesetz aller Harmonie, auch im Lied von der Sonne, dem Mond und den Sternen? Berührte die Kinderaugen des Mannes nachts auf dem First seines Hauses? Licht aus Eis, sagt er, und Schneeball, von Gott durch die Zeit geworfen und aufgefangen am anderen Ende? Von Gott. Ulrich Schacht.
Heute verwenden nur wenige Dichter den Begriff Gott im christlichen Sinne. Die meisten benutzen ihn als überkonfessionelle Chiffre für das Unfassbare, das dennoch in der Welt wirksam sei. Selbst christliche Dichter wie der Theologe Christian Lehnert bewegen sich in ihrer Lyrik nicht mehr auf dem Boden einer orthodoxen Gottesvorstellung und verweigern sich einem naiven Gebrauch der Chiffre Gott.
Die Frage nach dem anwesenden und abwesenden Gott ist für heutige spirituelle, gläubige Menschen eine zentrale Frage geworden, weil wir spüren, stärker vielleicht als frühere Jahrhunderte, wie stark unsere Ausdrucksformen in der Religion ideologisch überformt sind, wie sie gewissermaßen auch an Grenzen gekommen sind durch Missbrauch über Jahrhunderte. Wir sind heute in einer Situation, wo wir ganz neu buchstabieren müssen, was ist es eigentlich Gott? Und wir erleben Gott eben zunächst erst einmal als etwas, was nicht da ist, etwas, was fehlt, wo eine Sehnsucht da ist, etwas, wohin man hinübergehen muss aus dem, was man schon weiß und kennt und begriffen hat.
Ich habe gelernt, wie ein Blinder zu sehen, im Dunkel zu lauschen, wann die trockenen Samen rascheln. Immer bin ich an dem Punkt, wo gerade die Atmung einsetzt. Wie viel Verlassenheit das ist. Der Atem, schwebender Stein, wie einer von den Haufen, den ich aufrichtete, um dem Nachtwind den Namen Gott zu geben, ihn zu wiederholen, bis ich endlich leer bin, alles zu erwarten vermag. Christian Lehnert.
Religion und Lyrik sind deshalb schwierige Schwestern, weil sie einerseits von ihren Uranfängen an miteinander auf das Engste verbunden sind, also wie Zwillingsgeschwister, zugleich sie aber natürlich immer Schwierigkeiten hatten, in ein angemessenes Verhältnis zueinander zu treten. Lange Zeit war die Kunst eine Magd der Kirche, wurde benutzt, um theologische Lehren zu illustrieren, und das lässt sich die Kunst und vor allem die Lyrik nicht mehr bieten.
Viele Versuche, Poesie und Spiritualität im christlichen Bereich zu verbinden, wirken heute eher peinlich, meint Johann Hinrich Clausen.
Schlechte religiöse Lyrik sind für mich Gedichte, die eigentlich nur das aussagen, was man meint, theologisch sowieso schon zu wissen, und dieses dann aber in gereimter Form und in Versen, die eine feste Botschaft haben, die immer schon feststeht und die nur noch ja ein anderes Transportmittel braucht.
Der Lyriker Dieter M. Graef sieht das ganz ähnlich wie der Theologe Clausen.
Mich interessiert die spirituelle Sichtweise und weniger die religiöse Poesie. Für mich ist der religiöse Ansatz der, der feste Gebäude errichtet, Kirchen, Moscheen, Denkgebäude, Theorien. Der spirituelle hingegen, der Durchlässigkeit möglich macht. Man bewegt sich dann durch alle Wände hindurch.
Und bei Christian Lehnert heißt es:
Für mich haben in der Religion Aussagen über Weltende, Apokalypse, jüngstes Gericht wesentlich einen poetischen Horizont.
Der amerikanische Lyriker Stanley Moss arbeitet mit der Chiffre Gott in Bildern, die manche Christen als Blasphemie empfinden könnten.
Frohlocken. Gott wusch seinen Schoß im Meer. Alles, was im Ozean und über ihm lebte, frohlockte darüber, dass er da war. Der Sand unter den Felsen, das Treibholz verlockte. Die glücklich Lebenden riefen ihresgleichen zu und frohlockten. als ich noch jung und verschwenderisch war, tauchte ich ein in Gottes Schoß und ins Meer. Gott sprach zu mir, als ich schwamm durch tausend Spiegelungen. Sein Gesicht und das meine berührten sich wie die Wange Marias, die Wange des Sohnes am Grab. Gott überflutete mich. Mein Gesicht war in ihm. Im Schwimmen ab und zu spie ich ihn aus. Patschnass kam ich aus seinem Schoß und war sauber. Ich wusste, Gott war kalt, eine nasse Wildnis. Fröstelnd rieb ich ihn mit dem Handtuch ab und hängte ihn an die Wäscheleine zum Trocknen. Gott und Handtuch gefiel es dort, und sie lachten und flatterten ohne Gebote im Wind. Vom Strand aus sah ich bis zum Horizont. Dort wusch er im Ozean seinen Schoß, nach einem Tag der Liebe, vor der Gala der Nacht. Stanley Moss.
Hinreißend, wie Stanley Moss ganz neu und anders, erstaunlich und verblüffend über Gott spricht, wie er dieses alte Wort, das ja auch seine Verhärtung und Verholzung erfahren hat und oft genug wie so ein Wortgötze durch die Kirchenräume getragen wird, aufweicht, auflöst und verbindet mit Naturvorstellungen, mit Glückserleben, mit Erfahrungen von Entgrenzungen. Und ich finde, das ist überhaupt nicht blasphemisch, beziehungsweise es hat diese wunderbare Blasphemie großer alter Mystiker, die ja genauso frei und ungebunden und neu über Gott gesprochen haben und ihn eben herausnahmen aus dieser dogmatischen Klerikerecke.
Worüber man nicht sprechen kann, darüber muss man schweigen, schrieb der Philosoph Ludwig Wittgenstein. Das Wesentliche der Welt und das Wesentliche jenseits der Welt sind unsagbar, gäbe es nicht die Künste, die Musik, die Dichtung. Poesie ist immer an eine materielle Form gebunden, ohne die sie nicht existieren kann. Gleichzeitig können Gedichte über die materielle Form hinauswachsen und ein anderes Energiefeld öffnen, sagt der Lyriker Dieter M. Graef.
Die Poesie spricht das Unaussprechliche nicht aus, sie lässt es mitschwingen. Das gibt ihr Möglichkeiten, die das Aussprechen nicht haben kann. Es entsteht zusätzlich zu dem Ausgesprochenen eine Art Obertonsequenz.
Auch Dichter, die sich als Atheisten oder als Agnostiker verstehen, ringen in ihrem poetischen Werk mit der spirituellen Dimension des Lebens. So setzt der argentinische Dichter Roberto Juarez der Gottesgewissheit eine Mystik der Verneinung entgegen.
Die Abwesenheit Gottes bestärkt mich. Ich kann seine Abwesenheit besser anrufen als seine Anwesenheit. Die Stille Gottes lässt mich sprechen. Ohne seine Stummheit hätte ich überhaupt nicht sprechen gelernt. Stattdessen stelle ich jedes Wort in eine kleine Pause der Stille Gottes, auf ein Fragment seiner Abwesenheit.
Die enge Verbindung von Diesseits und Jenseits, wie sie für archaische Kulturen und die griechische Philosophie noch selbstverständlich war, löste sich im Mittelalter auf. Das Jenseits wurde Richtung Himmel ausgelagert, die Erde zum Jammertal erklärt, dem es schnellstmöglich zu entkommen galt. Der schottische Dichter John Burnside betont, wie wichtig es ihm ist, nicht in eine spirituelle Welt zu flüchten, sondern geerdet zu bleiben.
One of the things I feel uneasy about is sometimes when people interpret my poetry in terms of.
Ich fühle mich unwohl, wenn meine Gedichte in Begriffen wie Immanenz und Transzendenz interpretiert werden. Ich bin sehr auf das Hier und Jetzt bedacht. Was ist physisch, spirituell, emotional und psychologisch da? Ich glaube nicht an ein Jenseits. Es gibt zwar eine autre monde, eine andere Welt, aber sie ist hier. Aber wir sind dabei, den Kontakt zu ihr zu verlieren. Poesie ist eine Erkundung. Und eine meiner Erkundungen ist der Versuch, die andere Welt zu finden. Sie ist hier.
L'autre monde, finding that other world that's here.
Stell dir einen Gott vor, der aus dem Nichts auftaucht. Zackige Späne im Herzen, ein abgebrochener Nagel, der das Funkeln im Auge oder den Schauer im Mark verfolgt. Und frage dich, ob Beten möglich ist, wenn nicht zu Fremden, Strömendem.
dem Kratzen eines Blattes gegen das Fenster, gereizter Haut, die im Dunkeln blüht. Und ob diese Gebete von der Angst oder von irgendeiner anhaltenden Sehnsucht herrühren, wie die Laute der Seevögel am Strand in der Dämmerung. Ob wir zu einem Gott oder zur Wucht seiner Abwesenheit beten, was zählt, ist, wie die Geschichte auf ewig über die Felder der Verwandlung weiterläuft. Schrecken. Ein unermesslicher Schritt auf dem Weg zur Verborgenheit. Verborgenheit. Eine heimliche Tür zu dem, was jenseits strömt. John Burnside.
I think the temptation in the world, there's a temptation of nihilism.
Die Anziehung des Nihilismus ist eine große Versuchung in der Welt. Die Essenz oder die Geisteshaltung, warum ich Lyrik schreibe, ist der Wunsch, genau dagegen zu arbeiten. Menschen fragen, was ist der Sinn des Lebens? Ich sage, es gibt keinen Sinn, warum sollte es ihn geben? Und die Leute denken, ganz schön nihilistisch. Aber meine Gedichte sagen, dieses Leben hier ist genug. Einfach zu sein ist Freude genug. Warum brauchen wir eine Bedeutung? Warum einen Zweck, eine Erklärung? Einfach nur leben durch die verschiedenen Erfahrungen von Freude und Schmerz. Ein Teil dieses Ganzen zu sein, ist ein unglaubliches Privileg.
Der Mann, der nie betet, bestreitet nicht, dass das Weizenfeld im Sommer niederkniet, wenn der Wind weht. Dass Regen und Schnee wortlos die Welt schützen vor der Blasphemie. Seine Frau deckt ihn mit einer Decke zu, wenn die Nacht kalt ist. Vielleicht ist auch das ein Gebet. Der Mann, der nie betet, sagt, Freundlichkeit und Gebet sind nicht weit, doch Schlaf und Tod sind sich näher. Die hohen Festtage feiert er nicht. Alle Tage sind ihm gleich heilig. Eingehüllt in göttliche Fügung geht er Ende September schwimmen im Meer. Stanley Moss.
Dort sind die Gläubigen und dort sind die Ungläubigen, hier sind die Christen, dort sind die Atheisten. Wenn man Gedichte liest, wie das von Stanley Moss über das Beten, dann nimmt man wahr, wie unsinnig diese Gegenüberstellungen sind. Dass der Mensch, der nie betet, doch vielleicht eine viel wahrere Frömmigkeit in sich trägt, als derjenige, der vielleicht korrekte Gebete nachspricht.
Im deutschen Sprachraum gehört Lutz Seiler zu den Grenzgängern, deren Lyrik zwischen Skepsis und spiritueller Luftigkeit pendelt.
Sonntags dachte ich an Gott, wenn wir mit dem Autobus die Stadt bereisten. Am Löschteich an der Straße stand ein Trafohaus und 43 Kabel kamen aus der Luft in dieses Haus aus hartgebrannten Ziegelsteinen. Dort im Trafo an der Straße wohnte Gott. Ich sah, wie er in seinem Nest aus Kabelenden hockte zwischen seinen Ziegelwänden. Ohne Fenster, dort am Grund, im Dunkel an der Straße, hinter einer Tür aus Stahl, saß der liebe Gott. Er war unendlich klein und lachte oder schlief. Lutz Seiler.
Normalerweise hat man die Vorstellung, dass Spiritualität etwas Weltverneinendes ist. Ich habe den Eindruck, dass das entgegengesetzte der Fall ist, dass man durch die sinnliche Wahrnehmung der Welt Erfahrungen machen kann, die diese transzendente Dimension haben.
Aus Sicht der Verlegerin Margit Lebert ist Religiosität weiter zu fassen als das Bekenntnis einer Religionsgemeinschaft oder die Lehre einer kirchlichen Konfession. Religiös oder spirituell gestimmt zu sein, bedeutet, sich der Grenzen menschlicher Autonomie bewusst zu sein. Es bedeutet zu spüren, dass der Mensch in einen transzendenten Ursprung eingebettet sei, der Gott genannt werden könne oder auch nicht. Sie gibt in der Berliner Edition Rugerup unter anderem Gedichtbände des australischen Dichters Les Murray heraus.
Les Murray hat die Idee, und die finde ich eigentlich sehr interessant, dass sich jedes wirkliche Leben und vor allen Dingen die Poesie, die Religion zusammensetzen aus dem rationalen, alltäglichen Denken und auf der anderen Seite dem Denken, was aus der Traumwelt kommt.
Die Starkstromleitungsinkarnation. Weit in der Ferne höre ich, wie gewaltige Unterbrecher umgelegt werden und mich vermindern. Eine Bedeutungslosigkeit kommt über den Stromkreis. Der Gott verlässt mich. Aber ich bin in den Hauptstrom eingetaucht, habe die Schaubilder übersprungen, habe die erhärtende Musik überquert bis hin zum großen, leeren Ort, wo die festgeschnallten Suchenden weiße Kleidung nässend hinkommen, um sich den Zeitgeist zeigen zu lassen. Leidenschaft und Tod meiner Haut. Mein Herz, ganz Logik. Ich hatte meine Sternstunde und muss nun bald verglühen. Ich habe den Gott der Gegenwart gesehen. Es, das nichts fühlt. Es, das Gebete erhört.
Das Sprechen über Gott und Religion ist heute kein Tabu mehr. Anders als in vergangenen Jahrhunderten klingt es allerdings oft gebrochen und von Zweifeln durchzogen, was zur Frage führt, wer ist spiritueller? Derjenige, der sich Gott sicher ist oder der ihn zweifelnd umkreist? Dem Dichter Mark Strand ist es in seinen österlichen Gedichten nach den letzten 7 Worten meisterlich gelungen, die Dunkelheit der menschlichen Existenz und freudige Gelassenheit auszubalancieren.
Dies sind die Tage im Frühling, wenn der Himmel erfüllt ist vom Duft des Flieders, wenn aus Dunkelheit Begierde wird und es gar nichts gibt, was nicht wünschte, geboren zu werden. Tage, wenn das Schicksal der Gegenwart eine luftige Fülle ist, wenn die große Begabung der Welt zu dichten sogar den Schmutz, auf dem wir gehen, zum Glänzen bringt und wir das Gefühl haben, wir könnten ewig leben. Aber das können wir nicht. Dies ist unser Los. Der Meister des Wetters und von allem Sonstigen, wenn er will, kann er ein Dunkel hervorbringen von einer anderen Art, das so tief in Dunkelheit verborgen ist, dass es nicht zu sehen ist. Niemand entkommt. Nicht einmal der Mann, der glaubte, er wäre dazu auserwählt. Denn als das Dunkel herabkam, schrie er auf: Vater, Vater, warum hast du mich verlassen? Worauf er keine Antwort erhielt.
Sie hörten die Sendung Gottes lebendige Schweigen, Poesie und Spiritualität heute von Burkhard Reinertz. Es sprachen Robert Dölle, Hildegard Meyer und Jean-Paul Beck. Regie der Autor, Redaktion Andreas Mein, eine Produktion des Deutschlandfunks 2018.